fast 14.000 Kilometer zu Fuß in 459 Tagen über 250.000 Höhenmeter von Liechtenstein bis Jerusalem und wieder zurück durch 26 Länder. Wer so etwas macht, der muss komplett verrückt sein oder katholischer Priester. Und mit so jemandem möchte ich natürlich gern reden. Herzlich willkommen, Kaplan Johannes Schwarz oder Don Johannes. Wie rede ich Sie jetzt denn wirklich richtig an?
Also ich bin katholischer Priester, aber ich bin nicht in einer Pfarrei, also ich bin nicht Pfarrer, ich bin auch streng genommen nicht Vikar oder Kaplan, wenn man das sagt. Don sagen die Italiener zu Priestern und ich
weil
war
ich wahrscheinlich nicht ganz zu Italien gehört.
Nicht wirklich, aber ich verbringe im Moment viel Zeit in Italien und deswegen hat sich der Don dort eingeschlichen und ich war zuvor zwei Jahre in Heiligenkreuz, dann wurde es mir der Pater Johannes, wobei ich immer insistiert habe, Pater mit weichem B und R.
Wegen des langen Bartes.
Wegen des langen Bartes. Dann, aber man kann zu mir fast alles sagen, solange ich mich umdrehe, ist es ja gut.
Ich finde jetzt Don Johannes eigentlich total cool. Auf jeden Fall ist die Geschichte Ihres Namens schon spannend genug, aber das ist ungefähr das Nebensächlichste, worüber wir heute reden. Bissige Hunde, ein Fiat Kombi und eine Alpin-Schubkarre waren Begleiter auf Ihrer großen Reise. Aber Don Johannes war schon früher etwas anders als die meisten, was er sucht und was er unterwegs alles gefunden hat. Auch darüber reden wir heute bei Hauptsache Mensch auf dem Münchner Kirchenradio. Mein heutiger Gast, Don Johannes Schwarz, ist zu Fuß von Liechtenstein nach Jerusalem und zurückgepilgert. Dazu stellen Ihnen viele Menschen ähnliche Fragen. Deshalb gibt es auf Ihrer Homepage auch die Unterseite Frequently Asked Questions. Daraus möchte ich ein paar herausgreifen. Sie haben 13 Paar Schuhe verschlissen, aber nicht alles Wanderschuhe. Was trägt man denn unterwegs nach Jerusalem?
Also ich bin grundsätzlich ein Fan von leichtem Schuhwerk und da bieten sich Sandalen an. Die Sandalen haben auch den großen Vorteil, dass wenn es regnet, und bei mir hat es sehr viel geregnet in der Anfangszeit, 40 Tage, ich habe schon so Baupläne für eine Arche versucht im Internet zu finden.
Haben Sie mitgezählt bis zu den 40 oder wie?
Ja, weil ich ja jeden Tag irgendwo ein Tagebuch geschrieben habe und dann, wenn man beim Tag 40 ankommt und es regnet noch immer. Es gab eine Handvoll Tage, zum Beispiel auch durch schöne Bayern, wo ich tatsächlich ein bisschen Sonne hatte. Und von daher, die Sandalen bevorzuge ich als Schuhwerk, weil es hineinregnet und wieder rausregnet. Also man hat nasse Füße, aber sie quellen nicht so auf wie bei nassen Socken in nassen Schuhen. Mhm. Da bekommt man dann wirklich schlimme Blasen. Und von daher sind Sandalen ganz gut. Sie haben natürlich auch Schwächen. Sie schützen den Fuß nicht sehr gut, wenn man durch wildes Gelände geht. Ich hatte auch Wanderschuhe auf meinem Gefährt dabei, das ich vielleicht eh noch später beschreiben muss.
Mhm, genau.
Das war so eine Art ja, Alpinschubkarre, sage ich. Die Schweizer haben das erfunden. Da war ein Mann, der sich gedacht hat, okay, wie kann ich die Last vom Rücken nehmen? Und dann hat er halt so ein Gestänge mit einem Rad, wo man den Rucksack oder den Packsack hinaufschnallen kann. Das zieht man dann nach wie ein Pferd eigentlich nicht. Mit seinem Wagen geht man da durch. Man kann es auch auf die Schultern nehmen. Es gibt Riemen, wenn man über Bäche oder Flüsse muss.
Also über die Alpen in Sandalen. Und wie lang waren dann die Tagesetappen?
Also zu Beginn waren sie ein bisschen, ja, also der Körper gewöhnt sich an die Sache. Am Anfang muss man erst einmal wieder seinen Schritt finden. Dann beginnt man halt, schaut man ungefähr bei 30 Kilometer, dass man anfängt. Und gegen Ende geht man dann immer zwischen 40 und 50.
Erhöht man die Geschwindigkeit oder geht man mehr Stunden pro Tag?
Ja, also ich glaube beides ein bisschen. Also ein bisschen wird man schneller, man wird zumindest nicht so schnell müde. Mhm. Und man geht dann länger durch. Man hat dann einen Rhythmus. Ich habe zum Beispiel ich bin sehr früh meistens losgegangen, weil ich im Zelt übernachtet habe, konnte ich auch früh aufbrechen. Und dann geht man und macht mittags vielleicht, wenn man durch eine heiße Zone geht, macht man einfach 4 Stunden Siesta und geht dann wieder am Abend bis in die Dunkelheit hinein oder in die Dämmerung.
Sie mussten auch keine Herberge suchen, weil Sie ein Zelt dabei hatten.
Genau, ja.
Sie sind nicht komplett zu Fuß gegangen. Sie hatten so ein paar Wege, auf denen Sie andere Transportmittel genutzt haben. Die waren zum Teil aber auch ziemlich abenteuerlich. Was waren das alles?
Ich glaube, das erste exotische Gefährt, das ich benutzt habe und das erste Mal, dass ich nicht auf den Füßen war, war ein ukrainischer Panzer hinauf auf einen Berg.
Wie kommt man da, Entschuldigung, kann man da einfach draufspringen oder ein paar Anhalter mitfahren?
Naja,
nicht ganz,
das war in einem Dorf, wo ich war in der Ukraine eine Woche mit einem Freund unterwegs, einem Ukrainer, mit dem ich studiert habe, den ich dort besucht habe und der mich begleitet hat. Und der aber, weil er dann von der rumänischen Grenze, wo er mich abgeladen hat oder wo wir den gemeinsamen Weg beendet haben, wollte er zurück und da ist er dann mit dem Fahrrad. Und so hat er, während ich gegangen bin und meinen Wagen gezogen habe, hat er sein Fahrrad geschoben. Und dann kamen wir in so ein Bergdorf und Der Pfarrer dort hieß Vasil und der Bürgermeister hieß Vasil und auch der Hotelbesitzer, der uns dort kostenlos untergebracht hat, der hieß Vasil. Jeder hieß dort Vasil. Aber Vasil, der Bürgermeister, wollte uns natürlich etwas Besonderes zeigen. Er musste am nächsten Tag zu dieser Wetterstation auf diesen Berg hoch und wir mussten dort auch hoch. Und er hat gesagt, es ist unmöglich, dass man dort mit dem Fahrrad und das hochschieben, das ist unmöglich mit diesem Wagen. Nein, nein. Und so hat er gesagt, er hat etwas für uns, einen Transport. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn wir zu Fuß nicht hochkommen, wie soll es dann sein, nicht? Und dann standen wir in einer Straßenecke und plötzlich ein rostiges Quietschen und Metallteile, die aneinander reiben und dann biegt ein Panzer um die Ecke, der natürlich jetzt nicht ein Kanonenrohr hat, sondern so ein Materialpanzer. Und der hat eine Ladefläche und da hat er uns aufgeladen und auch noch ein paar andere Leute. Das war ein bisschen, eben man musste Material
hochbringen. Also im Ort kannte man das Gefährt schon.
Ich gehe davon aus, also ich bin, muss ich gestehen, etwas erschrocken.
Ja, denke ich mir.
Und den Weg, den wir dann dort hochgefahren sind, ich bin mir nicht sicher, ob der schlechte Wegzustand wirklich wegen den Unwettern, wie er gesagt hat, nicht, da waren schlimme Unwetter davor und das sei alles nicht mehr gangbar. Es lagen schon Bäume auch quer drüber, aber ich glaube, der Großteil des schlimmen Wegzustandes war demselben Gefährt.
Der Panzer hatte den Weg ausgenudelt.
Genau, der Panzer hatte da den Hauptschaden angerichtet.
Gut, das waren dann wahrscheinlich nicht ganz so viele Kilometer. Dann gab es noch ein paar Taxis und...
Also Taxis gab es halt immer, wenn ich zwischen, das war dann ganz am Schluss, nicht, wenn ich zwischen Israel und Jordanien hin und her musste, wenn ich Grenzüberquerung hatte, da gibt es Militärsperrgebiete und da darf man zu Fuß nicht durch.
Dass man mit Taxis Grenzen überschreiten muss, weil man zu Fuß nicht rüber darf, ist ja auch der politischen Lage geschuldet. Also Sie dürfen eine Menge unterwegs gesehen haben.
Politische Lage, Syrien, da konnte ich nicht durch.
Und wie dann sind Sie dadurch gekommen?
Ich wollte ursprünglich eigentlich eine Fähre nach Zypern nehmen und dann mit einem Frachtschiff von Zypern nach Haifa und dann wieder einen Bogen ziehen durch die Wüste. Aber das ging im Herbst nicht. Nach Zypern wäre ich gekommen, aber von dort hätte ich fliegen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringt es eh nichts. Am Weg hin bin ich über Syrien geflogen. Am Rückweg konnte ich mit diesem Fährschiff fahren. Das war zwar so teuer wie ein Flug, aber es war auch einmal eine besondere Erfahrung, auf einem Frachtschiff mitzufahren.
Sie sind auch durch Länder gekommen, die eigentlich gar nicht auf der Route liegen.
Weil ich hin und retour gegangen bin und für mich das Ziel nicht zwingend Jerusalem war, sondern ich bin ja gegangen für Stille, für ein einfaches Leben, für Gebet, für Begegnungen mit Menschen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und da war für mich jetzt das Ziel nicht vorrangig, auch wirklich Jerusalem. Das war halt der Punkt, den ich angesteuert habe. Und bin auf dem Weg dorthin viele Umwege gegangen. Also ich bin Richtung Ukraine, Russland.
Geplante Umwege oder?
Geplante Umwege. Okay. Also ich wollte zum Beispiel Georgien, Armenien, zwei uralte christliche Länder, die wollte ich gerne besuchen. Mhm. Und so hat mich mein Weg eigentlich viel weiter in den Osten geführt, als jemand gehen müsste, wenn er nach Jerusalem will.
Die eigenen Füße auf 13 Paar Schuhen, ein Panzer, ein paar Taxis und ein Flugzeug. Das waren die Verkehrsmittel, mit denen Don Johannes auf Umwegen nach Jerusalem gepilgert ist. Gleich reden wir noch ein bisschen weiter über seine Reise und das, was er dabei gehabt hat. Dreizehn Paar Schuhe hat Don Johannes Schwarz auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem verschlissen. Die meisten davon Sandalen, weil da der Regen so schön rein und rauslaufen kann. Was hatten Sie noch dabei und wie haben Sie es transportiert?
Ich hatte dieses Gefährt, diesen Einrad-Anhänger, Körperanhänger praktisch, den hatte ich dabei, weil ich von vornherein gewusst habe, erstens habe ich mehr mit als die meisten normalen Pilger. Nicht, weil ich jetzt so unnormal wäre, sondern weil ich als Priester natürlich auch alles mitnehmen wollte, um die Heilige Messe zu feiern.
Die mobile Sakristei wäre die nächste Frage, genau.
Ja. Also mein Messbuch war zum Beispiel schwerer wie mein Zelt.
Okay.
Und dann hatte ich natürlich Messgewand und Kelch, Hostien, Messwein, alles Mögliche dabei. Und dann hatte ich technisch ein bisschen etwas mit, weil ich diese Reise auch ein bisschen dokumentieren wollte. Dann braucht man Batterien natürlich, damit man diese Sachen aufladen kann. Ein Solarmodul hatte ich, das aber in der Ukraine kaputt gegangen ist. Und dann habe ich einfach immer so Reservebatterien gehabt, die ich auflade, von der ich vor allem mein Handy aufladen kann. Das Handy hat mir als Navigationshilfe gedient. Es gibt bei uns gute Wanderkarten, nach denen könnte man gehen, aber alles eigentlich östlich der Slowakei, da existiert nichts. Also von der Ukraine gibt es Militärkarten aus den 80er Jahren, sowjetische Militärkarten, die absolut nicht mehr stimmen. Also da gibt es Straßen, die eingezeichnet sind, die von Unwettern fortgespült wurden. Und
da ist so ein Navi schon gar nicht schlecht.
Genau, und das Navi funktioniert dann eigentlich über Satellitenbilder. Die lädt man sich runter und schaut auf den Satellitenbildern, ob man Wege ausmachen kann. Und wenn halt so ein kleiner Strich in einen Wald hineinführt und auf der anderen Seite kommt ein Strich wieder raus, dann hofft man einfach, dass das derselbe Strich ist.
Steht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es ein Weg ist.
Ich sage mal eine Hoffnung. Wahrscheinlichkeit, dass das mag von Land zu Land dann variieren.
Was war die gefährlichste Situation unterwegs?
Also die gefährlichste Situation war am Rückweg. Also für Leib und Leben war das gefährlichste sicher ein Auto, das mich erfasst hat und in den Graben geschleudert hat. Und da waren 10 Zentimeter eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich heute noch atme und in dieses Mikrofon sprechen kann.
Als Sie vorher über diese Reise nachgedacht haben, hätten Sie gedacht, dass das die größte Gefahr ist? Der Autoverkehr, tatsächlich?
Generell, natürlich, man erlebt unterwegs, erlebt man auch in Nächten und in Begegnungen, die man hat. Also wenn man irgendwo am Fuße des Berges Ararat in Armenien liegt und man liegt zwischen Apfelbäumen und plötzlich beginnt es in einer Ecke zu heulen und dann beginnt es auf der anderen Seite zu heulen und plötzlich heulen 50 Stimmen und man weiß nicht genau, was es ist, dann erlebt man so die tief eingegrabenen Urängste des Menschen, weil man nicht genau versteht, was passiert. Oder man liegt in Russland irgendwo.
Was war passiert? Was hat geheult?
Hat sich herausgestellt, das waren Schakale, nicht? Und die Schakale sind nicht wirklich gefährlich. Also wenn nicht so ein Tier Tollwut hat, dann...
Kommen die auch nicht an den Menschen ran?
Ja, normalerweise nicht. Und wenn sie es kämen, die sind nicht so groß, nicht? Die sind so ein bisschen von der Größe her zwischen einem Fuchs und einem Wolf, irgendwo dazwischen wie ein Hund eigentlich. Mhm. Ein bisschen nicht einmal so groß. Die hatte ich dann später auch in Israel wieder, bis hin nach Bulgarien eigentlich. Dann diese Stimmen der Schakale kannte man dann schon. Und wenn man weiß, was es ist, dann ist es anders. Oder man geht zum Beispiel ein Tal hoch und es hat in der Früh geregnet. Jetzt weiß man, dass die Spuren, die vor einem sind, ganz frisch sind. Und wenn das dann Bärenspuren mit Babybären auch noch ist, wenn man das dann sieht, dann weiß man natürlich nicht, ist der 300 Meter vor mir und will dann seine Jungen verteidigen, wenn ich vorbeimarschiere, oder ist der heute schon 2 Stunden vorher vor mir gelaufen, nicht? Dann ist es kein Problem. Wenn man dann in demselben Wald übernachtet, dann liegt man halt so dort und jedes Geräusch, das man hört, das ist jedes Knacken des Holzes, löst dann diese Sachen aus.
Aber könnte Mama Bär sein.
Könnte Mama Bär sein. Aber ich im Großen und Ganzen von diesen, ich sage mal, ganz tief eingegrabenen menschlichen Urängsten sind die objektiv gefährlichsten Sachen eigentlich alles, was mit Menschen zu tun hat. Die Hörer können mich nicht sehen, aber ich bin groß gewachsen, wildbärtig und die meisten Leute haben eher Angst vor mir.
Fürchterlich furchteinflößend, ja. Ich zitter schon.
Von daher ich gehe nicht durch die Straßen, habe Angst, aber ja. Wenn Leute alkoholisiert sind, ist es gefährlich, sowohl im Straßenverkehr, also in Russland ist das immer ein Thema, auch in der Ukraine. Aber wie gesagt, das tatsächlich gefährlichste Ereignis war außerhalb von Rom. Ein Auto, das...
Mitten in der Zivilisation quasi.
Mitten in der Zivilisation, ja. Ich glaube, dort ist es oft gefährlicher als irgendwo da draußen.
Über diese Bären- und Schakalgeschichten, haben Sie sich da vorher irgendwelche Gedanken gemacht? Was tue ich, wenn? Und was gibt es da alles unterwegs? Oder kam das so unterwegs, dass Sie sich dann auch informiert haben, ach so, das ist es?
Ja, also die Schakale zum Beispiel, hätte ich das gewusst, dass es die dort schon gibt, dann hätte ich das einordnen können in dieser Nacht. Das konnte ich nicht. Wölfe, das war zu hoch. Das war mehr ein Gejaule. Und
okay, die Wölfe, der Ton war zu hoch.
Ja. Wie gesagt, ich bin nicht über die Furcht erhaben, die einem überkommt in der Nacht, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber andererseits, ich bin Priester, ich habe die Messe gefeiert an dem Tag. Dann möge kommen, was will. Nicht? Also dann, wenn Zeit ist zu gehen, dann ist auch dieser irdische Pilgerweg zu Ende.
Ganz ehrlich, glaubt man das in dem Moment wirklich, oder?
Nein, das sagt man sich.
Okay.
damit man auch...
Aber wie fühlen Sie sich denn dann in so einem Moment? Haben Sie dann einfach Angst und liegen da in Ihrem Zelt und zittern vor sich hin? Oder wird es schon richtig machen? Oder wie geht es Ihnen da?
Ja, so irgendwo dazwischen.
Und dann war da noch diese ganz besondere Nacht. Und über die reden wir gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Heulende Schakale und Bärenmütter mit ihren Jungen konnten Don Johannes Schwarz nur ein bisschen erschrecken. Aber dann gab es da diese eine Nacht auf ihrem Fußpilgerweg nach Jerusalem, wo sie richtig Angst hatten.
Ja, das war eine Nacht, wo ich in der Steppe gelegen bin in der Ukraine, wo nichts und niemand rundherum. Die Satellitenbilder haben kein Haus angezeigt für die nächsten 3 Kilometer. Und ich war wirklich im Gras, abseits von einer einsamen Straße, von der ein einsamer Feldweg abbog. Und ich lag da wirklich im Nirgendwo. Und dann habe ich dort am Abend die Heilige Messe im Zelt gefeiert. Das war mein Zelt habe ich nach den Kriterien gekauft. Es muss groß genug sein, dass ich kniend drinnen die Heilige Messe feiern kann. Nicht? Also, da müssen Sie mal zu einem Ausstatter gehen und sagen, ich brauche ein Zelt, in dem ich die Messe feiern kann. Dann sind sogar die Berater dort, die sehr kompetent sind, überfordert. Aber da habe ich also die Heilige Messe gefeiert und dann plötzlich hört man Schritte und dann steht jemand vor dem Zelt und dann geht er wieder nach einer Weile. Und in der Nacht hat sich aber immer wieder was wiederholt, wo man nicht einordnen kann, warum gehen da jetzt Leute? Woher kommen die und wohin gehen die? Und das Letzte, nachdem ich mehrere Male aufgestanden bin, einmal habe ich geglaubt, es sind Leute und die verstecken sich im hohen Gras, weil ich bin dann aus dem Zelt raus und die haben nicht auf meine Grüße geantwortet und ich stehe dann draußen und schaue. Und dann hat sich herausgestellt, das war ein Igel, nicht? Und dann geht man erleichtert wieder schlafen. Eine Stunde später laufen Leute beim Zelt vorbei und 10 Minuten später kommen sie zurück und reden nicht miteinander. Die bleiben nicht stehen und sagen, da ist ein Zelt oder so. Und man hat so ständig solche Sachen, die man nicht einordnen kann. Und dann noch einmal eine Stunde später höre ich ein Auto, das diesen staubigen Weg, unweit von dem ich gelegen bin, hochfährt, ganz langsam vorbeifährt, dann wieder zurückfährt, stehen bleibt. Und dann höre ich, die Türen gehen auf, nicht? Und jemand geht ins Gras hinein in meine Richtung und du liegst drin und sagst, ich verstehe nicht, was los ist. Das ist meine 100. Nacht. Ist das jetzt
irgendeine Polizei, Militär, sonst was?
Und woher wissen die, dass ich da bin und was ist da los?
Was ist los in dieser Pampa? Ja.
Und das ist genau diese Frage, die man nicht beantworten kann. Und dann liegt man dort und lauscht und plötzlich schreit jemand, Johannes. Und du bist 3000 Kilometer von zu Hause weg. Ist irgendwann nach Mitternacht und du liegst dort im Nirgendwo und jemand schreit deinen Namen. Und da glaubst du, du wachst gleich auf und liegst zu Hause. Und die ganze Reise war nur ein Traum. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe immer so Tagebuch geschrieben und ich habe auch diese Nacht, am Ende dieser Nacht, wo ich schon diese ganzen seltsamen Begegnungen hatte, habe ich das auch irgendwie in mein Tagebuch geschrieben. Und dann der nach mir gerufen hat, das war der hieß Valera, das war ein Ukrainer aus einem Dorf 50 Kilometer weiter weg, bei dem ich 2 Tage vorher gewesen bin. Und der hat im Internet nach meinem Tagebuch geschaut und hat das in eine computergenerierte Übersetzung gegeben. Und dann hat er halt was gelesen von irgendwelchen komischen, stillen Leuten bei der Messe und von gespenstischen Schritten rund ums Zelt und von den Warnungen eines Fahrradfahrers, der gesagt hat, es ist gefährlich hier. Und der hat sich Sorgen gemacht und hat dann anhand vom GPS-Track, der auch immer am Blog sichtbar war, also in diesem Internet-Tagebuch, hat er dann mit seinem Bruder die Gegend nach mir abgesucht, um mich zu retten.
Der Wahnsinn, ist das lieb.
Das war wirklich lieb und wir sind dann bis um 2 in der Früh dort gesessen und das war auch die letzte Begegnung in dieser Nacht. Aber das war so, bis heute weiß ich eigentlich nicht genau, was dort los war und wie, aber es fand dann so ein unglaubliches Ende, nämlich auch von dieser Liebenswürdigkeit. Gleichzeitig hat er mir natürlich den größten Schock verbreitet, weil er so ein Auto herumfährt und dann jemanden sucht nicht und du weißt nicht, wer das ist. Und dann hörst du den Namen, dann klopft das Herz.
Okay, das waren jetzt mal so die rein technischen Aspekte der Reise. Da gibt es wahrscheinlich auch 100 Millionen andere,
natürlich,
oder?
Natürlich.
Aber Sie haben ein Buch drüber geschrieben. Also
sogar zwei, weil...
Eins für die Hinreise und eins
genau,
über die
Rückreise. Genau, es ist nicht ausgegangen, dass alle diese Seiten sind über... Zusammen sind es 850 Seiten. Das hat zwischen zwei Buchdeckel nicht Platz gehabt.
Wir stellen auf jeden Fall einen Link auf unsere Homepage, die da heißt münchner-kirchenradio.de. Don Johannes Schwarz hatte quasi eine mobile Sakristei dabei, als er zu Fuß von Liechtenstein mit ein paar geplanten Umwegen nach Jerusalem gepilgert ist. Denn sie sind und bleiben Priester, auch wenn sie unterwegs sind. Wie geht das? Sie haben schon gesagt, sie feiern jeden Tag die Messe und sonst so? Also ich meine,
ja, man hat als Priester das Stundengebet, man kann den Rosenkranz unterwegs ganz gut beten. Für mich besser fast noch wie der Rosenkranz unterwegs war das Jesusgebet. Das Jesusgebet ist etwas, was aus dem Osten kennt, wo man rhythmisch eigentlich mit dem Atmen ein Gebet wiederholt. Nicht? Herr Jesus, Heiland, erbarme dich meiner, war die Variante, die ich verwendet habe. Und sich einfach diese Gegenwart Gottes, die Gegenwart Christi, ja, in die setzt man sich ganz bewusst oder in die stellt man sich ganz bewusst, in der geht man dann ganz bewusst. Und das fand ich ein sehr schönes Gebet, um mir auch zu helfen, unterwegs auch immer wieder, wenn Herausforderungen oder Schwierigkeiten waren. Ich bin oft genug gescheitert in den Widrigkeiten, wenn ein russischer LKW-Fahrer eine stark, fast zähflüssige Abgaswolke herausstößt, in die man dann hineinläuft, dann ist es zwischen dem Husten nicht immer leicht, die Kontenance zu bewahren. Und man ärgert sich leider dann oft ein bisschen zu viel über solche Dinge. Also ich leider halt, auch Ungeduld und so weiter. Aber im Allgemeinen, wenn ich gemerkt habe, okay, da kommt das aus der Spur, dann konnte ich eigentlich mit dem Jesusgebet mich wieder fokussieren auf das, was wichtig ist.
Ja. Und mal so wiederum rein technisch. Also das größte Problem für jemanden, der einfach mal weg will, ist ja immer, dass man zu Hause alles regeln muss. Wer hat denn Ihre Arbeit gemacht, während Sie unterwegs waren? Oder haben Sie Ihr Leben komplett umgestellt durch die Reise?
Nein, also ich hatte das Glück, eigentlich ein Sabbatjahr nehmen zu können. Es war ein junger Kaplan, der meine Stelle ausgefüllt hat während meiner Abwesenheit. Und weil das gut funktioniert hat, habe ich dann auch gefragt, ob ich neue Dinge machen kann, nachdem ich von der Reise zurückgekommen bin. Konnte der junge Kaplan dort bleiben und den Job weitermachen. Und ich bin dann für 2 Jahre zurück nach Österreich gegangen, bevor ich jetzt wieder für diese Medienarbeit ein bisschen mehr freigestellt bin.
Aber eigentlich sind Sie Liechtensteiner Diözesanpriester.
Genau, ich bin ein Diözesanpriester. Ja.
Unterwegs nach Jerusalem, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Was glauben Sie, wer hat es denn schwerer gehabt auf der Reise, Sie oder Maria und Josef?
Also ich hatte es nicht schwer. Die Leiden, die ich hatte, waren ja ganz andere. Ich hatte keine Sorge um jemand anderen.
Es war selbstgewähltes Leid eigentlich, gell?
Ja, und ich muss auch gestehen, ich bin nicht sehr leidensfähig, leider. Ich wäre
oder
gerne
haben Sie überhaupt gelitten?
Ja, habe ich. Aber weil ich sehr wehleidig bin, hat der liebe Gott es immer nur sehr kurz. Also manche würden sagen, 40 Tage Regen, nicht? Das ist ja unvorstellbares Leid. Wenn man das Buch liest, hat man manchmal vielleicht auch das Gefühl, er klagt sehr viel. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich alles betrachte, habe ich viele Gnaden geschenkt bekommen. Dazu gehören auch viele, die mit meinem priesterlichen Sein zu tun haben. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich nur 2 Beichten herausgreife, gab es mehr, aber wenn ich 2 Beichten herausgreife, die ich unterwegs hatte auf dem Weg selbst, dann muss ich sagen, nur für diese 2 Beichten wäre es wert gewesen, 14.000 Kilometer zu gehen.
Menschen haben bei Ihnen gebeichtet?
Genau, ja. Das sind Leute gewesen, die sind mir entgegengekommen und man kam ins Gespräch, du bist Priester, und dann kam eine Beichte, und zwar eine Beichte, die diesen Leuten so viel von ihrem Gepäck, das sie durchs Leben geschleppt haben, auf diesem Pilgerweg des Lebens, dass es für mich fast unter Tränen ein Geschenk war, denen die Losprechung geben zu können. Und wenn man diese Erleichterung und diese Gnade miterleben darf, auch als Priester, das sind so Erlebnisse, die auch viel wieder relativieren. Nicht?
Ich glaube, genau da sind wir jetzt bei der Frage, warum haben Sie das alles denn gemacht? Und genau darüber reden wir gleich weiter. Ich bin dann mal weg, hieß das Buch von Harpe Kerkeling, der mal kurz nach Santiago de Compostela gepilgert ist. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber sicher weniger als ein Jahr. Mein heutiger Gast, Don Johannes Schwarz aus Liechtenstein, ist zu Fuß nach Jerusalem gepilgert, hat unterwegs noch ein paar Umwege eingebaut und ist dann auch zurückgelaufen. Das alles in 459 Tagen. Und da fragt man sich natürlich, warum tun Sie so etwas?
Ich habe mit 20 habe ich das erste Mal eine lange Pilgerreise gemacht. Ich war damals nach dem ersten Jahr im Theologiestudium. Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Ich habe einmal so einen Vortrag gehört. 1998 war der Jakobsweg noch sehr klein. Also in Spanien war das markiert. Es gab auch die Herbergen dort. Aber ich bin von mir zu Hause in Oberösterreich weggelaufen und da waren es die ersten 2000 Kilometer, habe ich nur in Einsiedeln einmal eine Markierung gesehen für den Jakobsweg. Und sonst ist man halt irgendwie selber gelaufen und hat geschaut, dass man Richtung Westen kommt. Und ich bin damals gelaufen ohne Rucksack und ohne Geld. Ich wollte einfach sehen, was passiert, wenn man sich ganz auf den lieben Gott verlässt. Also das sich aussetzen und zu erleben, was es bedeutet, nichts zu haben. Das war eine sehr intensive Erfahrung, eine sehr schöne Erfahrung, die auch den Grundstein gelegt hat für den Wunsch zu dieser Reise. Denn der schlimmste Tag auf diesem Weg nach Spanien war eigentlich der Tag, an dem ich angekommen bin und dieses Abenteuer zu Ende war.
Zurück in die Zivilisation zu gehen und wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben, oder wie?
Es gibt eine eigene Schönheit und Einfachheit. Ich bin mit den Großeltern schon als kleiner Junge wandern gegangen. Also ich bin immer gerne draußen gewesen. Ich hatte einen langen Schulweg. Ich bin jeden Tag zur Busstation 2 Kilometer und wieder zurück 2 Kilometer. Und wenn ich am Nachmittag noch was machen wollen, nochmal 2 Kilometer, nochmal. Da gab es Dienstage, da bin ich nur 18 Kilometer, nur Schulwege eigentlich gegangen. Und habe das aber gern gemacht. Also bei jedem Wetter, das war für mich... Mir hilft das Gehen. Es gibt diese Philosophenschule, nicht der Peripatie, die von Aristoteles gegründet wurde. Oder die nannte man so, weil sie immer herumgelaufen sind beim Denken. Mhm. Und ich kann besser denken, wenn ich gehe. Also sogar wenn ich heute Predigten vorbereite, dann gehe ich.
Gehen Sie auch beim Predigen? Also es gibt ja auch Leute, die dann im Altarraum hin und her gehen.
Da halte ich mich am Ambo fest. Nein. Da will ich nicht zu viel rumlaufen. Nein. Wahrscheinlich spreche ich durchaus bewegt, aber nicht so, dass ich kann die Füße ruhig halten, gelegentlich.
Ja. Aber was passiert denn bei Ihnen, wenn Sie gehen? Was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt Verschiedenes. Also ein Aspekt des Gehens ist dieses langsame Entdecken. Ich liebe Landschaften. Für mich war das, ich auch in der Pfarrei, wo ich in Liechtenstein war, hatte ich ein Riesenglück. Ich war in der schönsten Pfarrei von Liechtenstein, nämlich oben am Berg. Und dann schaut man so diese Täler runter und die Berge. Und für mich ist dieser Blick in die Ferne etwas Schönes. Und beim Gehen hat man diesen Blick in die Ferne, wenn man nicht gerade durch den Wald läuft. Und dieser Blick in die Ferne offenbart langsam etwas. Und das gibt einem Zeit, anzukommen. Wenn man zum Beispiel an den Ararat herankommt oder der Ararat selbst ist auf türkischem Staatsgebiet heute, da bin ich nicht durch, sondern ich bin in Armenien, das ist gleich an der Grenze. Aber dann gibt es Berge, die begleiten einen dann eine Woche. Dann sieht man zum ersten Mal im Dunst und dann läuft man näher ran, der wird größer und größer und man läuft um ihn herum. Und es ist dieses Langsame, das einem Zeit gibt, auch in der Betrachtung der Dinge.
Also die Veränderungen sind so langsam, dass sie ankommen und irgendwas in ihnen bewirken?
Ja, vielleicht auch, dass ich die Veränderung anders wahrnehmen kann. Ich finde es schön, so die Welt zu entdecken, auf dem langsamsten Weg. Das Fahrrad zum Beispiel, manche haben mich gefragt, warum ich nicht mit dem Fahrrad gefahren bin, das wäre doch viel schneller gegangen.
Genau.
Aber das Ziel
wäre jetzt
ja
auch
nicht
eher mein Weg.
Ja, also ist auch schön. Also ich hätte mir schwerer, so lange am Sattel zu sitzen, muss ich gestehen.
Aber Sie hatten ja schon so eine grobe Richtung eingesetzt. Also Jerusalem war mal so eine Idee, da will ich dann mal hin. Ja. Ich gucke mir aber noch ein paar Länder unterwegs an, die ich immer schon mal sehen wollte. Dieses Ziel, wie wichtig ist das dann noch?
Der klassische Pilger ist eigentlich der, der mit dem Flugzeug fliegt. Also der mittelalterliche Pilger ist der, der mit dem Flugzeug fliegt.
Moment.
Das klingt jetzt vielleicht ein
bisschen
bizarr,
verwirrend, ja.
Aber der klassische Pilger will die heiligen Stätten besuchen, um mit dem Heiligen in Berührung zu kommen. Mhm. Der geht dorthin, weil er sagt, der christliche Pilger sagt, dort haben die Füße des Heilands aufgesetzt. Nicht? Irgendwo dort in Bethlehem ist er auf die Welt gekommen. Dort auf Golgotha ist er gekreuzigt worden. Also das Heilige zu berühren, das ist eigentlich die Sehnsucht gewesen eines mittelalterlichen Pilgers. Durch die Strapazen, die er auf sich genommen hat und die Sühne, die er leisten konnte auf dem Weg dorthin, aber auch selbst dort an diesen heiligen Stätten, das hat ihm Heil und Verschiedenes gegeben.
Also der klassische Pilger ist der dann wirklich zum Ziel will.
Genau, der klassische Pilger ist eigentlich der zum Ziel will. Und ich war schon in Jerusalem gewesen, also für mich war Jerusalem nicht mehr der Ort, den ich unbedingt erreichen wollte. Ich hatte sogar ein bisschen Angst vor Jerusalem, weil ich ja am Weg die Stille gesucht habe und ich wusste, dass Jerusalem ganz anders ist.
Aber dann sind Sie Weihnachten in Bethlehem gewesen, mehr oder weniger?
Ich war Weihnachten nicht in Bethlehem für die Heilige Messe.
Aber Sie hätten zu Fuß hingehen können?
Ich bin auch zu Fuß hingegangen. Ich habe um Mitternacht die Heilige Messe noch gefeiert im Hospiz, wo ich gewohnt habe. Und bin dann zu Fuß mit den Pilgern, die auch von der Zionsabtei aufgebrochen sind, nach Bethlehem gelaufen und dann in den frühen Morgenstunden dort angekommen, um dann dort am Ort zu beten. Das andere selbst, muss ich gestehen, ist, wenn man so lange unterwegs war und in der Wüste diese Großartigkeit der Stille und Einsamkeit genossen hat, da hatte ich fast ein bisschen Sorge, dass mir das zu viel wäre, dieser Rummel.
Und wie war es dann?
Für mich war eben das Pilgern dann dorthin selbst an dem Ort, war sehr schön, war natürlich ein Geschenk an dem Tag. Aber ich hatte meine berührendsten Stunden hatte ich tatsächlich am 16. Dezember, als ich dort angekommen bin. Ich habe 2 Tage vor Jerusalem eine Pause machen müssen, denn es hat sich das Wetter so dramatisch verschlimmert. Ich war einen halben Tag unterwegs in dem sich auflösenden, lehmigen Boden. Es war kalt und da kam waagrecht der Regen daher. Dann habe ich 3 Tage pausiert und als ich dann auf den Weg zurückgegangen bin, hat sich die Landschaft komplett verändert gehabt, weil es lagen 40 Zentimeter Schnee. Und das war ein Jahrhundertschneesturm, der dort damals die Berge von Judäa heimgesucht hat. Im 2013 hier in Garmisch-Partenkirchen hätte man, glaube ich, auf dem Gras mit den Ski herumhüpfen müssen. In Kairo und in Jerusalem lag damals Schnee.
Alles irgendwie verkehrte Welt, ja.
Verkehrte Welt und ich bin in diesem Schneechaos hineingelaufen nach Bethlehem. Am Abend davor, als ich da noch so auf dem Schnee gezeltet habe, das war noch recht lustig, weil alle Kinder waren unterwegs. Von der ganzen Küstenebene sind alle Kinder in die Berge hochgefahren und haben säckeweise haben sie den Schnee eingesammelt, damit sie ihn zu Hause in den Kühltruhen aufheben können. Wirklich. Da waren Taxis, standen dort Reihe um Reihe. Nicht, wer nicht im eigenen Auto kam, der hat dann das Taxi vollgeschöpft mit Schnee. Und so kam ich nach Bethlehem hinein und es war alles so ein Chaos, weil dann überall Eis war. Und man hat mit dem Kercher gerade die Platten gereinigt vor der Geburtskirche. Und ich bin hinein. Und ich weiß ja, wie das ist. Da steht man dann an, dass man da runterkommt in die Grotte. Und ich gehe nach vorne und da ist niemand. Ich habe schon fast geglaubt, vielleicht ist der zugesperrt. Und ich gehe runter und ich war 5 Minuten ganz alleine.
Im Schneechaos zur Geburtskirche Jesu. Weihnachtlicher geht's nicht. Mitten im Schneesturm ist Don Johannes Schwarz in Bethlehem angekommen. Und dann sind Sie 3 Monate dort geblieben, in einem Hospiz, haben Sie mir vorher erzählt.
Das bekannte österreichische Hospiz, wo mit gutem Apfelstrudel, dort habe ich ein Quartier bekommen für die Monate. Und Anfang März sollte dann die Pfarrei kommen mit 80 Leuten.
Ihre Pfarrei?
Meine Pfarrei aus Liechtenstein, mit der ich damals die dann kam. Mhm. Und dann bin ich mit denen, habe ich das Heilige Land so erkundet, wie man es macht mit dem Verein, alle heiligen Stätten besucht. Und dann sind Sie aufgebrochen und ich auch wieder. Ich halt zu Fuß.
Der Bart ist unterwegs gewachsen?
Ich hatte schon in der Vorbereitung einen Bart. Also ich hatte immer mal wieder einen Bart. Ich bin nicht sehr autoritär und ich habe mir einmal in der Schule gedacht, wenn ich mir einen Bart wachsen lasse, vielleicht haben die Kinder dann mehr Respekt vor mir. Und das hat auch wirklich geholfen.
Hat es geholfen, echt?
Für 2 Wochen. Dann haben die Kinder gemerkt, es ist derselbe Typ unter dem Bart. Und er schaut nur etwas patriarchaler aus, aber er ist dasselbe, mit dem wir alles machen können.
Also es ist jetzt kein Pilgerbart, den man aus irgendwelchen Gründen nicht abnimmt?
Also nein, gar nicht. Er ist auch viel...
rein modische
Modisches natürlich, Aktivist natürlich ein absolut modisches...
ist momentan modern.
Ich glaube nicht mehr, oder es ist schon am Abklingen, genau. aber ich hatte ihn tatsächlich vorher und ich werde ihn wahrscheinlich auch noch nach der Modewelle noch haben. Für mich ist da ein bisschen das Gleichgewicht. Oben werden die Haare weniger und um ein Grundvolumen an Haar weiter zu besitzen, habe ich einfach die Frisur nach unten verlagert und trage jetzt einen Bart.
Es hat nichts mit einer Lebenseinstellung zu tun, einer Weisheit, die man sich unterwegs erwachsen hat.
Ich habe natürlich die Befürchtung, sollte ich mich jetzt rasieren, dass die wenige Weisheit, die ich mir erworben habe, mit dem Bart verloren geht und deswegen ist vielleicht die Scheu auch vor dem Rasierer immer noch gegeben.
Abgesehen von dem Bart, was haben Sie denn noch mitgenommen von der Reise?
Mitgenommen habe ich verschiedene Dinge. Eines ist, das ist vielleicht ein bisschen paradox, ich hatte sehr viele Begegnungen mit Menschen und mit der Menschlichkeit der Menschen. Aber weil ich durch viele Konfliktzonen auch gelaufen bin, durch viele Gebiete, wo Prägungen festzustellen sind von Konflikten, die 100 Jahre alt sind oder älter, Armenien und Türkei zum Beispiel, dann lebt man in Jerusalem und man redet mit Menschen, für die Mauer ein Schutz ist und für andere ist sie ein Hindernis, um irgendwie
teilhaben zu können.
Nicht? Und das, was eigentlich hervorgetreten ist, für mich viel, viel intensiver ist, wie wichtig Vergebung ist. Und dass Vergebung das Einzige ist, was herausführt aus diesen Konflikten, die vererbt sind. Nicht? Niemand hat, ein Konflikt, der 100 Jahre alt ist, da hat niemand, der jetzt lebt, im Normalfall mehr Unrecht erfahren, unmittelbar. Und Vergebung ist etwas Entscheidendes. Und ich glaube, dass im christlichen Glauben wird Vergebung stark betont, aber vielleicht noch immer zu wenig. Die Worte Christi sind sehr, sehr hart, möchte man fast sagen, nicht? Wenn ihr einander nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Also dieser absolute Imperativ zur Vergebung, der ist etwas, den ich als etwas sehr Christliches erlebt habe. Nicht, dass wir Christen es so gut praktizieren würden, aber als etwas, was wir viel intensiver leben müssen, diese Vergebung selbst in unserem eigenen Leben. Es fällt uns schon schwer, dem Autofahrer zu vergeben, der uns gerade abgeschnitten hat. Den schimpfen wir auch noch mit Namen, die wir nicht schimpfen sollten. Das heißt, dieser Aspekt ist für mich viel intensiver geworden auf dieser Reise durch diese vielen Begegnungen.
Über ein paar davon werden wir gleich reden, nach den Nachrichten hier bei Münchner Kirchenradio. Wenn ich mir die Reiseroute anschaue, auf der Don Johannes Schwarz zu Fuß von Liechtenstein nach Jerusalem gepilgert ist, dann sehe ich, dass Sie durch eine ganze Reihe Konfliktregionen
Ich bin durch die Ukraine gelaufen, zu einem Zeitpunkt, wo zwar noch kein Krieg war, aber das alles schon in der Luft lag, was dann in der Ostukraine geschehen ist. Die Krim war damals noch ukrainisch. In generell Türkei, Armenien, in Armenien selbst schwelt ein Konflikt mit Aserbaidschan. Ich bin durch den Iran gelaufen. In der Türkei selbst die Kurden, einerseits die Kurden mit dem Iran, die Kurden in der Türkei, die Kurden mit dem Irak, die Kurden damals auf der einen Seite im Syrien-Konflikt, im kurdischen Gebiet die christliche Insel des Tur Abdin, also der Berg der Gottesknechte, ist einer der letzten Orte, der verblieben ist, wo es noch Christen gibt, die in ihren angestammten Gebieten in der Türkei leben, die viel gelitten haben im kurdisch-türkischen Konflikt über die letzten Jahrzehnte. Dann bin ich mehrere hundert Kilometer entlang der syrischen Grenze gelaufen, wo natürlich dieser schreckliche Krieg nie weit weg war. Dann geht man durch Jordanien durch und in Jordanien selbst, ein Drittel der Jordaner sind eigentlich Flüchtlinge aus den Konflikten der letzten Jahrzehnte, sei es Palästinenser, sei es aus dem Libanon, sei es aus Syrien. Die drittgrößte Stadt damals in Jordanien war ein Flüchtlingslager.
Und überall haben sie mit Menschen geredet und die Messe gefeiert. Wie das war, darüber reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Die Ukraine, Armenien, der Iran, die Türkei, Syrien und Jordanien, das sind nur einige der 26 Länder, durch die Don Johannes Schwarz bei seiner Pilgerreise nach Jerusalem gelaufen ist. Überall haben Sie auch mit den Menschen gesprochen. Was haben die erzählt?
Da gibt es natürlich viele Wunden, die gerissen wurden und die spürt man dann nicht. Dann übernachtet man bei Beduinen und spricht mit denen. Das sind Beduinen, die Ende der 40er Jahre damals in 48 im Konflikt mit Israel dann dort das Gebiet verlassen haben und die natürlich eine ganz eigene Meinung haben zu dem, wie sie das sehen. Dann kommt man bei einem jordanischen Schuldirektor vorbei, einem gebildeten Mann, und man redet eine Weile und dann sagt, ah, du bist aus Österreich, nicht Hitler, toller Mann, hat Juden umgebracht. Nicht? Und du stehst dort und sagst, um Gottes Willen, nicht? Das ist ein gebildeter Mann, was sagt er für ein nicht? Mhm. Und du versuchst dann zu reden über die Abscheulichkeit von Menschenhass und dieser Vernichtung einer Rassenideologie. Und der schaut dich an und der hat ein Feindbild und in diesem Kontext sieht er den Konflikt, nicht? Und ich bin in der Wüste gelaufen mit einer israelischen Soldatin, die natürlich aus ihrer Warte, die ist 2 Tage mit mir mitgelaufen, weil sie sich spontan entschlossen hat. Das fand sie eine interessante Reise, da geht sie mit. Und wir haben uns viel unterhalten, auch über die Dinge. Und nicht sie möchte Frieden, sie sieht keine Schwierigkeiten, aber gleichzeitig steht man in einem Konflikt, nicht? Und dann haben wir, das ist nur der Hinweg.
Also im Prinzip alle Konflikte, die man normalerweise im Fernsehen sieht, da kriegen sie die Auswirkungen auf die Menschen mit, weil sie mit den Menschen geredet haben.
Genau, also man begegnet Menschen.
Und stellen fest, Vergebung, das, was unsere Religion fordert, ist eigentlich das, was es bringen könnte.
Das ist das Einzige, was Heilung bringt. Und es ist natürlich, Vergebung zu fordern, ist etwas nicht Einfaches. Wir müssen es leben. Und wir müssen im Christentum Vergebung leben. Mhm. Und das fällt uns schwer genug, eben auch mit Menschen, die uns im eigenen Leben verletzt haben und so weiter. Aber ich bin fast mit einem missionarischeren Eifer nach Hause gekommen. Wir Christen scheitern oft genug, aber Christus ist ja den wir verkünden, nicht uns selbst. Und Christus ist die Antwort auf das.
Sie haben ja an all diesen Orten die Heilige Messe gefeiert. Wie fühlt sich das an?
Ja, wenn du an der syrischen Grenze stehst, 10 Kilometer von dort entfernt, wo viel Leid ist, und du feierst dort das Messopfer, das heißt die Vergegenwärtigung des Todes Jesu Christi am Kreuz, die Liebe, die im Leid triumphiert und heilsam wird, das ist schon auch etwas ganz was Besonderes.
Kommt man da nicht eher ins Zweifeln? Jetzt stehe ich hier mit meiner Heiligen Messe und da schlagen sich die Leute trotzdem da vorne ein paar Kilometer entfernt die Schädel ein?
Also ins Zweifeln käme ich dann, wenn das verheißene und versprochene Paradies ein irdisches wäre.
Okay.
Weil dann ist es nicht gekommen.
Don Johannes Schwarz ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Der Hinweg nach Jerusalem war schon ziemlich abenteuerlich für Don Johannes Schwarz. Dann waren sie 3 Monate im Heiligen Land und dann kam der Rückweg. Wie war der?
Ich habe den Rückweg noch nicht genau gewusst, wie ich den gehe. Ich hatte auch noch, als ich in Italien angekommen bin, eigentlich noch eine andere Idee. Aber dann kam eben schon eine E-Mail von meinem Bistum mit der nächsten Stelle und dann musste ich so irgendwie noch überlegen, okay, wie geht es jetzt noch weiter?
Wie viel schaffe ich noch? Welchen Umweg kann ich noch einlegen?
Genau, weil Ideen gab es natürlich schon. Dann wäre ich auch noch einmal durch andere Gebiete gegangen.
Aber das war ja nicht Ihre erste lange Reise. Sie haben eben schon gesagt, Santiago de Compostela, das war als junger Theologiestudent. Aber mit 16 sind Sie schon alleine nach Australien.
Ja.
Vielleicht können Sie selbst mal kurz erzählen, wo Sie sich überall herumgetrieben haben. Also ich habe gelesen, zu Fuß die tasmanische Wildnis durchquert, als Straßenkünstler die Ostküste hoch, durch den Urwald gewandert und sich 4 Tage auf einer unbewohnten Insel aussetzen lassen.
Ja.
Das war dann mehr so Abenteuer mit 16.
Mit 16 habe ich begonnen, im Glauben ein bisschen meine ersten Schritte zu machen. Also ich bin zwar aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus, aber wie es sehr oft ist, kommt dann die Pubertät und ich habe auch Geschwister und dann die älter sind und dann kommt die Pubertät bei denen schon früher und dann nimmt das religiöse Leben in der Praxis eigentlich stark ab, weil wenn nicht wirklich viel verstanden wird, dann gehört
ist
es zum Leben.
Ist das erstmal uncool und man redet nicht drüber.
Ja, und es gibt Dinge, die einem spannender erscheinen, wie ein Kirchenbesuch. Ich habe mit 16 dann ein Erlebnis gehabt, was mich doch sehr intensiv zu Gott zurückgeführt hat. Auf einer Reise, auf der ich unterwegs war, auch mit Freunden in Assisi. Das ist für mich so ein ganz besonderer Ort geworden. Und dort mit 16 hat eigentlich so diese Sehnsucht nach Gott, aber auch nach einem, ich hatte ja keine Ahnung in Wirklichkeit. Man hat natürlich Religionsunterricht, aber im Religionsunterricht, da gibt es natürlich viel gute Lehrer und sicher haben sich auch meine Lehrer redlich bemüht, aber ich habe nicht so viel davon mitgenommen. Ich wusste eigentlich nicht, was ich als Katholik überhaupt glaube. Also ungefähr, man hat gewusst, da gibt es was mit einer Dreifaltigkeit, aber das kann man eh nicht verstehen. Aber schon viele andere Dinge. Also Ich habe zum Beispiel, ich bin, als ich in Australien war, da gab es eine deutschsprachige Pfarrei und da gab es einen ganz lieben Priester, der dort war. Und
aber Sie waren dort auch schon immer der Suche nach Glaubenserfahrungen oder Glaubensbestätigung oder waren Sie einfach unterwegs, weil Sie unterwegs sein wollten?
Also ich war in Australien selbst, war ich eigentlich für ein Auslandsschuljahr, das habe ich mit 14, also lange vor irgendeiner gläubigen Überzeugung beschlossen. Mhm. Wie ich dann dort in Australien meine Zeit verbracht habe, zum Teil nicht primär jetzt das Straßenkünstlerische, war einfach, weil ich
Geld aus dieser,
ja, und weil ich das eben, ich habe Schauspielunterricht schon als Junger genommen und habe eigentlich immer, ich bin nicht sehr introvertiert, sagen wir so, und mir hat das immer Spaß gemacht. Ich fand das lustig, mit Marionetten dann irgendwelche Sachen zu machen oder andere Dinge und so zu reisen. Und ich brauche nicht viel zum Leben, nicht ein Baguette und ein Camembert auf einer Frankreich-Tour waren pro Tag genug. Und dann ist man halt nachtüber in Zug gesessen und tagsüber hat man sich eine Stadt angeschaut und hat ein paar Stunden dort gespielt und mit dem kleinen...
Das war Frankreich.
Das war zum Beispiel Frankreich.
Frankreich auch noch, okay.
Nein, das ist halt in der Zeit damals.
Also Sie haben es eigentlich immer schon, waren immer schon gern unterwegs, haben
ja, schon.
Mit möglichst wenig gelebt und haben
Ich verdanke meinen Eltern eigentlich eine große Weite. Also mein Vater hat mich immer ermutigt, hinaus in die Welt zu gehen und meine Mutter hat mir immer gelehrt, den Wert des Heimkommens. Und ich bin nicht von zu Hause ausgerissen, ich bin auch nicht im Konflikt gelesen. Ich bin mit 16 gegangen, weil halt eben ein Auslandsschuljahr. Und weil aber natürlich Sommer, Winter verkehrt sind in Australien, von uns aus gesehen konnte ich jetzt kein komplettes Schuljahr machen, sondern das hieß dann, ich kann einfach ein halbes Schuljahr machen. Und dann bleibt ein halbes Jahr übrig, wo ich ein bisschen mehr Englischkurs mache am Anfang und ein bisschen mehr reise. Ich war bei den Pfadfindern gewesen und ich war relativ selbstständig. Ich frage mich manchmal oft, meine Mutter fragt sich auch, wie sie mich damals überhaupt gehen haben lassen mit 16,
ja.
um sowas zu machen. Und ich muss aber auch sagen, es gab einfach auch Dinge, um die sich meine Eltern nie sorgen mussten. Also ich habe Drogen oder sonst irgendetwas.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Auf sowas kommt man ja irgendwie, kann man unter die Räder kommen, man kann in komische Gesellschaften kommen, man kann irgendwie abdriften. Wie sind Sie da durchgekommen durch diese Zeit? Weil diese ganzen Einflüsse hatten, denen ist man ja einfach ausgesetzt.
Ja, aber die hatte ich mit 16, war das für mich erledigt.
War das schon vorbei? Okay.
Nein, also ich war nicht immer nur brav, aber ich habe nie geraucht, weil mein Großvater, mit dem ich viel wandern war, an Lungenkrebs gestorben ist. Ich habe Drogen, das war für mich völlig uncool.
Eigentlich ein ganz braver.
Ich war ein Öko-Hippie, also für mich waren die Bäume wichtig und die Natur und der heilige Franziskus hat, das war so mein erster Zugang.
Gut, dann konnte Ihre Mutter so gut laufen.
Und dann hatte meine Mutter eigentlich diese Sorgen, musste sie nicht haben.
Okay, weil ich habe hier einen Satz gefunden in einem Interview, den fand ich ganz witzig. Um Alkohol, Drogen oder andere Eskapaden musste man sich bei mir zu Hause keine Sorgen machen. So etwas lehnte ich ab, nachdem ich zum Glauben gekommen war.
Ja.
Und vorher?
Naja, vorher, wenn man 14 ist und man in Österreich macht man einen Tanzkurs. Das ist so übel. In Österreich muss man Walzer tanzen können, sonst verliert man die Staatsbürgerschaft. Und das ist bei uns üblich mit 14, 15, okay, dass man diese Tanzkurse macht. Das ist natürlich dann auch ein intensiveres Zugehen auf nicht zwischen Mädels und Jungs, wo man dann gemeinsam fortgeht und so weiter. Und da war ich natürlich dabei. Ich war jetzt nicht irgendwie ein Außenseiter, sondern immer mittendrin. Da habe ich sicher auch Sachen gemacht, wo ich heute sage, ich bin froh und glücklich und dankbar, dass nichts Schlimmes geschehen ist und dass ich da nicht
also
Wunden
davon
getragen habe.
Die ganzen Sachen durch die wir alle durch mussten. Das beruhigt mich jetzt
also
irgendwie.
Gut.
Also ohne den Tanzkurs hätte Don Johannes Schwarz die österreichische Staatsangehörigkeit verloren. Ansonsten war er ein ganz normaler Teenager, der mit 16 erst nach Assisi und dann nach Australien gegangen ist. Wie wurde jetzt aus dem 16-jährigen, relativ wilden Öko-Hippie-Baumliebhaber ein katholischer Priester wird?
Gut, ein Öko-Hippie bin ich natürlich im Herzen immer noch. Aber ich habe jetzt keine langen Haare mehr, aber dafür den langen Bart. Für mich ist der Weg zum Priestertum ist einer, der sicher auch eine starke Prägung hat durch den Freundeskreis, den ich dann aufgebaut habe, auch nach meiner Zeit in Australien. Ich habe in Australien viele Dinge, zum Beispiel, ich bin oft in eine Pfarrei gegangen dort, einfach weil da war eine deutschsprachige Pfarrei. Ich bin nicht gegangen, weil es eine deutschsprachige Pfarrei war, ich habe vor einem anderen Wohnviertel von Sydney gelebt. Aber als ich dann übersiedelt bin und gemerkt habe, ich bin zur deutschen Pfarrei, bin ich dort immer am Sonntag zur Messe. Aber ich habe trotzdem noch viel nicht verstanden. Ich hatte eine Sehnsucht und auch einen Glauben und auch einen der Glauben, der herausgefordert wurde durch eine Gruppe, die in Sydney gelebt hat, die nicht katholisch war. Das waren syrisch-orthodoxe Freikristen, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist jetzt sehr bizarr, aber ich habe Marionetten gespielt und dann haben die gesagt, das ist gegen die 10 Gebote. Was ist gegen die 10 Gebote? Und als Katholik habe ich natürlich keine Ahnung gehabt, was die 10 Gebote sind, weil wir Katholiken lesen in der Heiligen Schrift nur selten. Also man hat sie
gut,
mal gelernt.
Gut, man hat sie aber mal irgendwann
man
gelernt,
hat sie mal gelernt und man versucht sie dann wiederzugeben und dann liest man in der Heiligen Schrift und dann steht da nicht, du sollst ja kein Abbild machen von irgendetwas am Himmel droben und so weiter. Und dann beginnst du zu argumentieren und dann habe ich viele Bücher gelesen und habe mich mit dem Glauben intensiv auseinandergesetzt. Und das waren alles prägende Erlebnisse eigentlich dann auch für meine Zeit danach. Ich wollte immer noch nicht Priester werden, aber ein Leben mit Gott, das war für mich damals dann schon klar. Diese Sehnsucht ist gekommen. Ich wollte eigentlich immer eine große Familie, aber diese Sehnsucht, sich ganz Gott zu geben und ganz für Gott zu arbeiten, die kam dann irgendwann. Und zuerst habe ich mit dem lieben Gott einen Waffenstillstand versucht zu schließen und zu sagen, ja, also lass mich mit dieser Frage in Ruhe, damit beschäftigen wir uns später. Aber
und dann sind Sie nochmal pilgern gegangen?
Dann bin ich pilgern gegangen und dann bin ich nach Santiago gegangen. Nicht? Mhm. Eigentlich war das so der Punkt, wo ich das prüfen wollte. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe zu pilgern, also wo das dann schon stand, da habe ich schon innerlich gewusst, ich gehe nicht, um herauszufinden, ob ich Priester werden soll, sondern ich möchte heilig werden. Nicht? Ich habe auch geglaubt, das schaffe ich auf so einer Reise. Musste dann auf der Reise lernen, durch das sehr schöne Zeugnis eines Priesters, den ich dort besucht habe, dass man so ganz sicher nicht heilig wird. Da kann man noch so viele Kilometer laufen. Die Heiligkeit ist eng mit der Liebe verknüpft und die kann man woanders besser üben als auf einem Weg.
Sie sind trotzdem immer unterwegs. Warum müssen Sie unterwegs sein? Wollen Sie sich da selbst finden? Wollen Sie da Gottes Liebe finden? Was macht das mit Ihnen?
Ja, also selbst finden.
Weil Sie sind ja irgendwann mal angekommen, hatten dann eine Pfarrei und haben sich aber wieder auf den Weg gemacht, also mussten wieder weg.
Nein, ich musste nicht weg. Es war einfach
hin.
Es war eine Frage, ob ich ein Geschenk. Was ich schätze, ist die Einfachheit des Lebens. Mhm. Ich bin eigentlich ein sehr einfacher Mensch. Und ich bin auch zum Beispiel als Priester, ich bin gerne Kaplan gewesen. Weil als Kaplan habe ich einen Pfarrer, der mir sagt, was ich tun soll. Ich hatte jetzt dann auch später eine Aufgabe in einer Leitungsfunktion. Und das war auch der Grund, warum ich gebeten habe, davon entbunden zu werden. Weil ich eigentlich sehr einfach bin. Ich hacke gerne Holz und das einfache Leben des Pilgerns kommt mir entgegen. Also dieses Reduzierte. Sie haben zuerst gefragt, was ich mitgenommen habe von der Pilgerreise. Ich habe dann einen Aspekt erklärt. Ich glaube, an dieser Stelle könnte ich den zweiten einfügen. Ein Priester, den ich da über den Dächern Jerusalems gefragt habe, was ein Pilger ist, der hat eine sehr schöne Antwort gegeben. Er hat gesagt, ein Pilger ist natürlich jemand, der eben kommt, um einen heiligen Ort zu besuchen. Aber viele brechen heute auf, um ein Stück weit neu zu werden durch eine Pilgerreise. Eine Veränderung, eine zum Guten, ein Neuwerden. Aber neu wird man eben nicht, indem man durch das Damaskustor in Jerusalem läuft. Neu wird man nicht, wenn man durch diese Kirchenpforte geht. Der liebe Gott kann einem auch da neu machen. Neu wird man, wenn man aus dem Beichtstuhl kommt, auf jeden Fall. Aber ein wesentlicher Aspekt des Neuwerdens ist, wenn man den Weg, den man bis dorthin hat, wenn man den Schwierigkeiten, den Herausforderungen, den Widrigkeiten, dem, was mühsam ist, auch den Menschen, denen man begegnet, die einem vielleicht Mühe machen oder Leid zufügen, wenn man all dem in Liebe begegnet, wenn man in Liebe bleibt, in der Geduld, in demütig, gerecht.
Das macht etwas mit
Ihnen. Genau, wenn das gelingt, dann macht man nicht nur ein paar Schritte in die Fremde, zu einem fernen Ziel, sondern man macht ein paar Schritte nach oben, nicht zu dem himmlischen Jerusalem, zu dem wir als Menschen alle unterwegs sind. Und ich fand diesen Gedanken sehr, sehr schön, auch im Wissen, dass ich sehr oft auf meiner Reise darin gescheitert bin. Also ich habe nie gewusst, wie ungeduldig ich bin vor dieser Reise. Aber auf dieser Reise, durch das, dass man so lange unterwegs ist, wird man nicht nur physisch dünner, sondern man spürt, es liegt alles näher unter der Haut, habe ich oft das Gefühl, weil man, die Höhen werden höher und die Tiefen tiefer, weil man wenig hat, was abfedert, wenig Alltag, der irgendwie normal läuft, sondern es gibt immer nur Extreme.
Das Nervenkostüm ist dünner.
Genau, das ist dünner. Mhm. Also die liegen mehr unter der Haut, blanker und dann, ich war noch nie mit meinen Fehlern so konfrontiert.
Dass empfindsamer wird man
vielleicht. Genau. Und das sind Aspekte, also ich bin oft gescheitert in der Liebe, in der Geduld bleiben. Aber das Schöne bei diesem Gedanken war nicht nur, weil ich erkannt habe, wie richtig er ist, sondern auch, weil er zeigt, dass Pilgern eigentlich nicht etwas ist, wofür wir Wanderschuhe brauchen oder Sandalen. Sondern jeden Tag kurz vor dem Zähneputzen beginnt dieser Pilgerweg, wo wir Herausforderungen, Schwierigkeiten des Tages, sei es im Alter, sei es in einer Berufssituation, sei es wo auch immer wir stehen, wo wir gerufen sind, in der Liebe zu bleiben, in der Geduld zu bleiben, gerecht zu bleiben, tugendhaft zu bleiben. Und wir jeden Tag eigentlich Schritte machen können auf einem Weg, eben auf dem wir als Menschen unterwegs sind. Und das ist ein schöner Gedanke, den ich mitgenommen habe, den ich heute, gerade wenn ich Vorträge halte zu diesem Thema, ich immer wieder als Schlussbotschaft teile. Weil ich glaube, dass wir eben hier auf Erden alle Pilger sind.
Ein schöner Gedanke, den man sich noch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir sind alle Pilger, auch beim Zähneputzen. Don Johannes Schwarz ist bei mir zu Gast. Er hat uns schon ganz viel von seiner Pilgerreise von Liechtenstein nach Jerusalem und zurück und das alles zu Fuß erzählt. Dabei hat er die Erkenntnis mitgebracht, dass wir alle Pilger sind und uns jederzeit in der Liebe und der Geduld üben können. Jetzt sind Sie den umgekehrten Weg gegangen, nicht raus irgendwohin, sondern rein in die Einsiedelei.
Ja, das klingt natürlich jetzt hoch.
Teilzeiteinsiedler.
Teilzeiteinsiedler, sage ich
das
immer.
Das ist noch das Allerbeste.
Das ist natürlich schon wieder ein halber Scherz. Ich habe nach den 2 Jahren in einer Leitungsfunktion habe ich den Bischof gefragt, ob ich andere Sachen machen kann, weil ich habe eine künstlerische Ausbildung. Von daher habe ich schon vorher in der Kaplanszeit das genutzt. Ich habe versucht, viele Projekte zu entwickeln, katechetische Projekte zu entwickeln. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und als ich dann gerade da zurückkam von der Pilgerreise, war eines meiner Projekte so ein 3-Minuten-Katechismus. Das sind 72 Cartoon-Episoden, die kann man kostenlos im Internet anschauen.
Legen wir auch einen Link hin.
Genau, die gibt's in, kann man auf Chinesisch anschauen, auf Russisch gibt es in 14 Sprachen.
Okay, wir versuchen es auf Deutsch.
Auf Deutsch auch, ja. Dann war einfach die Sache, okay, ich bin hin und her gerissen zwischen dieser Arbeit und der, für die ich eigentlich bezahlt werde. Und dann habe ich den Bischof gefragt, was er sagen würde. Ich habe noch mehr Ideen und mehr Projekte. Und der Bischof fand das gut, der unterstützt mich in dieser Arbeit. Und dann habe ich ihn eben gefragt, ob ich für 3 Jahre an solchen Projekten arbeiten kann. Und für mich war dann irgendwie der nächste Schritt zu sagen, okay, ich suche einen Ort, wo es ruhig ist und still. Liechtenstein, als unser Bistum ist sehr klein und ich bin ja ein Ausländer, habe von daher gar keine Aufenthaltsgenehmigung, wenn ich nicht dort angestellt bin. Und dann war für mich der Punkt zu sagen, okay, ich suche irgendwo einen stillen Ort. Und ich kannte diese Gegend von Italien, wo ich jetzt bin, schon vom Wandern und hatte vorher Einsiedeleien angeschrieben, die es gibt dort, auch in den Abruzzen, die schon seit 1000 Jahren bestehen, ob sie jemanden brauchen. Ich würde die Messe dort feiern und in der Früh aufsperren und zusperren wieder. Da muss sonst niemand hochfahren. Jetzt bin ich dort auf einer Berghütte und arbeite 100 Stunden die Woche an diesen katechetischen Projekten und habe sonst viel Ruhe und Stille. Habe dort einen kleinen Gebetsraum, eine kleine Kapelle, wo ich die Heilige Messe feiern kann. Das ist nichts Dramatisches. Für 3 Jahre darf ich einmal dort bleiben.
Und aber Vollzeit jetzt?
Ich nenne es Teilzeiteinsiedler. Weil Sie
zwischendurch auch auf Vortragsreise gehen.
Ich bin auf Vortragsreisen oder auch die Projekte führen mich dann für die Arbeit wieder irgendwo. Dann bin ich ein paar Tage wieder im Wiener Raum für Aufnahmen oder das Projekt jetzt, da gab es Aufnahmen von Indien bis überall hin für Hintergrundaufnahmen und dann musste ich das organisieren und dann bin ich viel unterwegs und mein Stützpunkt ist einerseits in Oberösterreich und immer wenn ich kann und so lang wie möglich versuche ich dann immer dort mich zurückzuziehen, um dort Bücher zu lesen, Skripten zu schreiben, die Geschichten zu entwickeln und dann eben an der Umsetzung zu arbeiten. Und das versuche ich jetzt zu tun.
Aber auch mit Glaubenskursen, die man in Vereinen, zum Beispiel in Bayern, belegen kann. Was ist das?
Ja, also das war im Prinzip, wir haben
bei uns... Belegen ist auch ein blödes Wort, glaube ich.
Ja, man kann die besuchen und hoffentlich etwas mitnehmen. Wir haben einen Glaubenskurs gemacht, live vor Ort in unserer Pfarrei. Und da war das Interesse groß und ich komme aus dieser künstlerischen Richtung und das Gestalterische gefällt mir gut. Und da waren immer wieder auch Leute, die nicht zu allen Abenden kommen konnten und die dann gefragt haben, kann man das aufnehmen? Und weil ich sehr viel mit Bildern und visuell gestützt arbeite, habe ich dann nach Wegen gesucht, wie kann man das filmisch umsetzen. Und wenn man das dann auf eine gewisse Art und Weise machen möchte, dann kann man sagen, okay, dann ist es nicht nur für die eigene Pfarrei, sondern wenn man es ein bisschen größer macht, dann können auch andere Pfarreien das benutzen. Und so gibt es einen Glaubenskurs, der heißt Mein Gott und Walter. Das sind halt 24 Folgen, insgesamt 7 Stunden Spielzeit ungefähr. Die kann man sich halt ansehen und dann darüber diskutieren. Da gibt es Arbeitszettel dazu, wie man welche Katechismen stellen was dazu, was kann man dann lesen.
Aber da sind Sie dann nicht mehr dabei. Also es gibt, soweit ich weiß, jetzt bald einen in München im Januar in der Au in Maria Hilf. Da waren Sie schon mit einem Vortrag.
Genau, da war ich jetzt gerade.
Und zu dem Kurs kann man sich noch anmelden.
Zu dem Kurs, da kann man einfach das Pfarramt dort kontaktieren, den Herrn Pfarrer, und fragen, wann das ist und wann die Abende sind. Und das kostet nichts, das ist frei. Und wenn man dann etwas mitnehmen kann, umso schöner. Ich habe andere Dinge, die auf Handy-Apps praktisch für die Jugendlichen einfach mit kurzen Videos das machen. Das ist so ein bisschen ein Apostolat geworden eigentlich. Und ich bin dankbar, dass mein Bischof das unterstützt. Alles, was ich versuche zu machen, ist hoffentlich fromm und hoffentlich gut katholisch und hat auch eine kirchliche Publikationserlaubnis. Also es ist nicht einfach nur irgendwie, was ich mir
Glück
denke.
Ja. Kribbelt es denn schon wieder in den Füßen, dass Sie woanders hin müssen?
Ich muss nirgendwo anders hin. Also ich
müssen nicht, aber ich meine, wenn es kribbelt, dann muss man.
Nicht wirklich, weil ich dort, wo ich jetzt lebe, bin ich eigentlich in den Bergen. Und ich kann jeden Tag, wenn ich sage, okay, ich habe mein Pensum gemacht oder ich brauche einfach auch den Kopf wieder klar, dann habe ich rund um mich.
Können Sie auch mal im Kreis gehen?
Kann ich im Kreis gehen. Ich habe auch im Sommer eine Kreisrunde gemacht. Ich habe eine Idee für nächsten Sommer. Nichts so Extremes.
In welche Richtung?
Ja, also die Idee wäre, es gibt den Alpenbogen, da gibt es einen Wanderweg, der führt von Slowenien, also eigentlich von Triest, dann durch Slowenien, durch die 8 Alpenländer bis nach Monaco. Gibt es eine Variante, die ganze Route geht.
Das ist ein Sommerprogramm, so nettes, kleines für Sie.
Nein, das ist die heißt Via Alpina. Mhm. Und ich würde gerne initiieren, also nicht nur als persönliches Projekt, sondern vielleicht überhaupt ein bisschen größer, eine Via Alpina Sacra. Das heißt, nicht nur Bergketten zu verbinden, weil die Alpen nicht nur ein Naturraum sind, sondern auch ein Kulturraum, sondern Wallfahrtsorte. Und so würde ich gerne die 200 wichtigsten Wallfahrtsorte, die es entlang dieses Alpenbogens gibt, von Triest startend, dann nach Mariazell hoch und dann quer durch, auch ein kleines Stück durch Bayern, da komme ich nicht ganz so weit, weil man dann sich entscheiden muss, welche Täler man geht. Aber da gibt es auch ein paar Orte, die dort besucht werden. Und so soll eigentlich eine Himmelsleiter durch die Alpen. Und ich, als Projekt würde ich dann gerne auch ein bisschen unbekanntere Wallfahrtsorte, die alle so eine tolle Geschichte haben, auch so eine lokale Geschichte, die ein bisschen vorstellen, so damit vielleicht auch andere Leute sie entdecken können.
Also auf jeden Fall unterwegs im Namen des Herrn.
Das hoffentlich immer.
Was auch immer es wird, ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg und Gottes Segen.
Vergelt's Gott.
Und das war es auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf eines der Projekte von Don Johannes Schwarz oder wenn Sie Näheres über seinen Pilgerweg und die Bücher darüber wissen möchten, auf unserer Homepage finden Sie die Links zu ihm und natürlich die ganze Sendung zum Nachhören und auch die vorherigen Sendungen, und zwar unter münchner-kirchenradio.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.